Hallo und herzlich willkommen zu Fabcast, dem Flesh and Blood Podcast. Wir sind's wieder für euch, Benny und André.
Moin Leute.
Happy Birthday nochmal oder to us. Ne, ist ja erst unser erster. Ja, Benny, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Wir hatten Geburtstag, aber das ist nicht Thema der heutigen Folge. Deswegen skippe ich das jetzt einfach.
Ach so, aber heute ist doch Folge 52.
Ja.
Ja, und zu diesem Anlass haben wir natürlich auch einen guten Kollegen eingeladen, einen bekannten, jungen, gut aussehenden Herrn.
Ja, und zwar haben wir wieder einmal unseren Kumpel Freddy eingeladen.
Genau.
Moin Leute.
Wieso? Und zwar haben wir den Freddy eingeladen. Wir hatten euch ja auch gesagt, wir wollen eine Outsiders-Draft-Folge machen. Die machen wir heute mit ihm als deutschem Limited-Monster. Und ja, wir haben uns gedacht, wir reden einfach mal allgemein jetzt über das Set, wie es sich draften lässt, welche Erfahrungen wir jetzt in letzter Zeit damit gesammelt haben und ja, was man, wie man am besten draftet oder was wir denken, was am besten ist und diskutieren dann einfach mal ein bisschen darüber. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich in einigen Punkten völlig falsch liege, zumindest aus Freddys Sicht. Der hat da ja, ich sag mal, einen etwas größeren Erfahrungsschatz, wenn man das immer so vorsichtig sagt.
Sagen wir eigene Meinung. Das klingt neutraler.
Okay. Guck mal, da bin ich ja schon mal beruhigt. Plus, wir hatten uns ja auch die Mühe gemacht, bei einem Box-Opening, habt ihr das vielleicht mitbekommen von uns, dass wir nochmal einen kleinen Booster-Breakdown gemacht haben, um nochmal zu checken, welche Slots sind jetzt tatsächlich in so einem Booster drin. Da wollen wir auch
Genau.
noch mal so ein Sheet, also noch mal so eine kleine Übersicht machen, damit ihr euch das auch noch mal visuell angucken könnt, wo wir dann quasi sagen, in den und den Slot sind halt die Generics. Da gehen wir vielleicht zwischendurch gleich auch noch mal kurz drauf ein, weil das meiner Meinung nach relativ wichtig ist, gerade bei den ersten Picks, um herauszufinden, ja, was dein Vordermann vielleicht schon gewählt hat. Oder ist das richtig, Freddy?
Ja, ist richtig.
Ja, weil wenn du nicht weißt, was
Also,
im Booster ist, kannst du halt auch nicht wissen, was schon einer rausgemopst hat, ne?
ja, aber ich finde, da hat das, also, um das vorweg zu greifen, ich finde, da ist so viel Varianz drin, dass ich mir das gar nicht so wirklich eine Strategie überlegen könnte. Also, ich weiß, da sind halt,
Also
ne,
das,
also.
die Sache, wir reden jetzt hier nicht mehr von Upsizing, wo man häufig schon im ersten Pack, im zweiten Pick sehen kann, was der Vordermann gepickt hat, wenn er keine Foil oder Rare oder Generic gepickt hat.
Okay.
Also ich hatte schon genug Dwarfs, wo ich als Zweiter das Pack kriege, gucke mir an und weiß, alles klar, da fehlt eine Wizard Common. Und im letzten Format war es auch schwieriger, offen zu bleiben und zu wechseln.
Ja.
Deswegen war es auf jeden Fall im letzten Format deutlich relevanter, als es jetzt ist. Aber eine generelle Übersicht zu haben, was so in einem Booster drin sein kann, dass man so nach drei, vier Picks sich ein bisschen sicherer sein könnte, was offen ist und was nicht, ist auf jeden Fall hilfreich.
Ja, voll cool. Ich bin gespannt.
Ja, dann würde ich auch erstmal fragen, so allgemein, du hast ja auch schon ein anderes Set zum Vergleich angesprochen. Grundsätzlich, wie findest du das, wir sprechen jetzt ja primär hier über Draft, also wie findest du, lässt sich Outsiders draften im Vergleich zu den anderen Sets, die bis jetzt veröffentlicht wurden?
Extrem gut. Mir macht extrem viel Spaß. Meiner Meinung nach das beste Set zum Draften. Würde es auch nicht als relativ knapp bezeichnen. Ich finde, Tales of Aria ist doch schon relativ weit dahinter. Von daher ganz klar sehr positiv mein
Cool.
Fazit von dem Set bis jetzt.
Und woran liegt das? Liegt das an der Varianz der Helden und Heldinnen oder eher an dem Vari an der Varianz der Karten? Was ist da so dein USP dieser Edition, dieses Sets, wo du sagst, boah, das ist das Geilste?
Aber wir sind so international.
Total. Es ist eine Mischung aus allem. Es ist zum einen gute Generics, aber nicht zu starke Generics. Eine Möglichkeit, länger offen zu bleiben. Diese Möglichkeit, zwei verschiedene Helden in einer Klasse zu spielen, finde ich extrem gut. Hybridkarten
Jo.
finde ich extrem gut. Was das ganze Draften an sich schon mal sehr gut macht.
Ja.
Aber es zum Draften sind immer zwei Sachen, einmal das Draften und einmal das Spielen. Und zum Beispiel Uprising, auch wenn es viel negative Kritik bekommen hat, fand ich, war zum Spielen, solange es kein Time Mirror war, extrem gut zu spielen. Und da, glaube
Verfolgen.
ich, ist
Du willst,
Outsiders mindestens genauso gut.
okay, du willst, worauf du hinaus willst, ist beim Fire Mirror eben der Roll, quasi derjenige, der anfängt, wird höchstwahrscheinlich verlieren, richtig?
Alles am Fire Mirror ist schlimm. Aber das ist wohl
Okay.
das Schlimmste. Aber Fire Mirror ist einfach war nicht spaßig zu spielen, nicht spaßig sich anzugucken und war viel Varianz, wenig Skill.
Ja,
Ja.
einfach das, wie kamen die Karten? Ne? Wer konnte dem Gegner zuerst die Hosen runterziehen, weil er die besseren Karten gerade aus seinem Deck gezogen hat,
Ja.
sozusagen. Weil wenn beide halt nicht blocken, dann zählt halt nur Value der Karten. Ne?
Genau.
Und eben, ob du angefangen hast oder nicht. Das gibt dir halt nochmal direkt den ersten Buff, sozusagen. Also Debuff, wenn du angefangen hast, bist du halt der
Ja.
Doofe. Aber ja, also ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Also von den Sets, die ich bis jetzt gedraftet habe, das sind tatsächlich alle, die alten jetzt nicht so oft, wie jetzt Uprising zum Beispiel. Tails habe ich jetzt auch nicht so oft gedraftet, aber auch schon ein paar Mal. Ark zweimal oder so, glaube ich nur, und WTR schon häufiger. Aber ja, fühlt sich auf jeden Fall am besten an. Und ein wichtiger Punkt ist ja eben, dass die zwei Heroes je Klasse auch eben den unterschiedlichen Kartenpool halt brauchen. Ne? Also das haben sie ja, es ist halt klar, die brauchen die gleichen Klassenkarten, aber der Benji, der will halt, sie ist halt ganz klar, Recoils, One-Two-Punch etc., Deadly Duo, das sind halt eben die Benji-Karten in dem Set. Ne? Die Surging Strike, Gustwave, Bounce-Karten sind halt wieder. Oder sind halt wieder die Karten, die eher für Katsu sind, ne? So kann man halt erstmal auf ein Hero gehen, hat noch die Hybridkarten. Plus, wenn man feststellt, alles klar, hier fischt einer gerade schon auch in diesem Pool von Karten rum, dann sieht man ja, okay, hier kommen kaum Combo-Karten an. Surging Strike kommt nicht, sowas, ja. Hat man vielleicht am Anfang mal gesehen und hat geguckt, ob der wheelt, also zurückkommt. So, und dann weiß man, alles klar, da ist ein Ninja. Dann gehe ich halt, weil die Karten gut sind, die ich bis jetzt habe, gehe ich halt auf Benji. Ja, erstmal, das kann man ja nach bis zum Ende des ersten Packs, würde ich mal sagen, ganz klar eigentlich schon, also feststellen, oder? Wie siehst du das? Also im ersten Pack weißt du da eigentlich schon Bescheid. Also ich meiner Meinung nach schon.
Ja, also ich finde, offen bleiben bis zum Ende des ersten Packs immer doch okay. Um sich vielleicht dann noch ein bisschen von Powerkarten inspirieren zu lassen. Ich finde besonders der Unterschied ist zwischen Benji und Katsu, was er vielleicht ist, hat auf jeden Fall deutlich größer, finde ich, als bei den anderen Helden. Ich finde, man kann Riptide Azalea oder Uzui Aragi beide mit sehr ähnlichen Karten spielen. Es gibt ein paar Karten, die deutlich stärker bei dem einen sind als beim anderen. Und ein paar Karten, die wirklich auch unplayable sind. Vielleicht mal als Beispiel Death Touch ist unplayable in Azalea und extrem stark in Riptide. Und Sneak Attack ist absolut stark in Uzui, aber extrem schwach in Aragni, quasi
Ja.
unspielbar. Aber häufig bin ich auch zwischen zwei Helden noch nach Pack 1 und gucke dann, was ich bei Pack 2 da stärker kriege. Ich sage jetzt mal, wenn ich einfach nur eine Menge Stealth-Attacks habe, kann ich halt immer noch ganz locker beide spielen und guck dann, kommen jetzt noch ein paar rote
Also
Insects oder
tatsächlich
kommen ein paar
sind.
rote
Genau, da wollte ich gerade
Metallics.
sagen, du hast ja eher die Möglichkeit dann zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel so gemischte Tüte an Stealth-Attacks hast, da ist eben Usuri anspruchsloser als Aragni. Wenn du dann halt eben noch ein paar, so eine Handvoll von den dicken Brettern noch dabei kriegst, dann hast du schon ein fertiges Usuri-Deck, was funktioniert. Weil auch die roten Stealth-Attacks sind da jetzt ja nicht schlecht drin. Ja. Aber du kannst eben mit den ganzen blauen und gelben Kram genauso gut arbeiten. So, wichtig ist, dass dann hinten raus noch ein paar schöne 5er, 6er Two-Cost-Karten oder sowas kriegst oder Death Touch etc. Ne?
Genau.
Ja, die ist da wieder, also würde ich zumindest so sehen, dass die da, was das angeht, ein bisschen anspruchsloser ist, was die den Pool an Karten angeht. Ja, aber
Ja.
wieder, wenn du die dicken Bretter nicht kriegst, lohnt es sich halt auch nicht, die zu spielen. Das ist also.
Genau, aber man kann prinzipiell sagen, dass Benji und Usuri beide den größten Kartenpool haben,
Ja,
die sich
die
mit
sind so
fast
ein
allem
bisschen
was
mehr
anfangen
Haufen, ne?
können.
Die sind so ein
Genau.
bisschen mehr Haufen, ne? Ja, finde ich halt auch. Also also jetzt mal kurzer Abschweifer Richtung ja, Sealed Deck. Da habe ich halt das Gefühl, also wenn der Pool jetzt nicht ganz schlecht ist, im Zweifel kannst du auf jeden Fall immer irgendwie ein Benji-Deck bauen. Weil da finde ich, muss ich wirklich sagen, sind so mit die Kartenansprüche bis auf eben dieses Blau-Pitch Zero Cost. Relativ gering, ne? Also, der kann eigentlich so ziemlich mit allen Ninja-Karten irgendwie was anfangen, ne? Also,
Genau.
weil selbst die roten sind halt gut, wenn die in der Twin Twisters, was du dann für vier rüber schickst, hat einen Breakpoint und wenn er dann hitten lässt, buffst du halt deine nächste Attack mit plus eins. Ist halt auch schon einfach gut. So.
Wollen wir nicht noch mal für die
Ich habe mir
AnfängerInnen
das
noch mal
gerade
einen
gedacht, ich,
Schritt
ja,
zurückgehen
wir
und
sind vielleicht schon viel zu deep drin.
genau, vielleicht noch einmal grob so die Hero-Strategien durchgehen, die man dann draftet für die einzelnen Heroes vielleicht. Nur einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Gibt es irgendwelche Karten, die man bei Azalea unbedingt picken muss und
Ja, erstmal den Gameplan an sich.
den Gameplan von Azalea?
Freddy, darfst du anfangen?
Ich würde sagen, Benni, du redest, du sagst Gameplan und ich sag die zwei Top-Comments immer.
Okay, also bei Azalea ist meine Meinung, du brauchst bei Azalea ein paar von den Frontpumps. Also du brauchst Karten, die dir eben deine Arrows eben buffen. Und du brauchst mehr als ausreichend Pfeile definitiv,
Jo.
weniger Go-Again-Attacks oder sowas. Das stört dich nachher beim Ausführen deiner Azalea-Ability, um eben Dominated Pfeile rüber zu jagen. Und sehr gut sind dann eben jegliche Form von Frontpumps, die die Möglichkeit geben, halt auch mal auf dein Deck zu gucken, was du eben aufdeckst zum Beispiel. Und da gibt es auch einen Fall, dessen Name ich vergessen habe. Und jetzt vermute ich fast, also der Gameplan ist so richtig, Herr Freddy.
Ja, ist richtig.
Okay, da bin ich ja beruhigt.
Und
Und
auf die Karte, auf die du hinaus wolltest, ist Fire Sniping.
Fire Sniping ist der Arrow,
Fire
ne?
Sniping.
Ja, erklär mal kurz, was macht der?
Der Fire Sniping sagt, wenn er offen ins Arsenal gelegt wird, kannst du dir die obersten beiden Karten vom Deck angucken und in einer beliebigen Reihenfolge legen. Genau,
So.
genau das erlaubt dir, dann einmal anzugucken, welche Karten liegen oben, liegt dann ein guter Pfeil oben, oder beziehungsweise wenn halt ein guter Pfeil dann zweiter Position liegt, kannst du den auch an erster Position legen. Und die zweite wichtige Karte für Azalea ist Scout the Periphery.
Genau.
Das ist eine Generic Non-Attack-Action, die in Rot sagt, nächste Attacke aus dem Arsenal kriegt plus 3 und du kannst dir die oberste Karte von deinem Deck angucken.
Jo, die ist sweet.
Also
Ja.
wie bereits gesagt, ich habe die beiden Top-Comments genannt, die sie irgendwas mit oben das Deck angucken, weil wenn du Azalea spielst, möchtest du die Heldenfähigkeit möglichst häufig benutzen. Du möchtest aber, wenn möglich, die selten oder am besten gar nicht benutzen, wenn du nicht weißt, was oben auf deinem Deck liegt.
Gut. Ja, sonst
Deswegen
ist halt auch nur
alle,
Gambling, ne? Sonst ist halt einfach
genau.
nur Würfeln.
Also.
Deswegen alle anderen Karten im Deck sind replaceable. Aber um nochmal klar zu sagen, was sind denn die absoluten starken Karten? Roter Infecting Shot, Blaze with Bloodward, Fletch with a Red Tail, in allen Farben, aber auch
Ja.
besonders in Rot. Und nochmal, und immer ein Equipment nochmal zu nennen, Wayfinder's Quest, ein Head Equipment, wenn du damit blockst, könntest du dir die oberste Karte von deinem Deck angucken. Ebenfalls extrem gut für
Das ist
Azalea.
das Head-Equipment, wo so eine Indianerfrau oder sowas
Ja,
drauf
ja.
abgebildet ist. Ne? Sieht zumindest so aus, ne? Ja, okay. Ja.
Dann würde ich
Genau.
mal sagen, machen wir mal mit dem Ranger weiter und
Riptide.
Riptide, der Typ, der mir ähnlich sieht.
Also Riptide, grundsätzlich sind da natürlich auch alle Frontpumps gut, weil Riptide, indem du eben Frontpump vorneweg spielst, hast du direkt schon dein Free Reload durch Riptide Ability. Ja. So, deswegen. Spielst du die da auch gerne? Kannst du die eigentlich tatsächlich auch in jeglicher Form nutzen, weil du damit einfach einen Free Reload kriegst? Reload von Riptide heißt aber auch, du kannst auch Karten wie Virulent Touch und Death Touch eben in dein Arsenal legen und die dann eben spielen. Das heißt, diese beiden Karten gehören definitiv mit in den Riptide Pool. Im Gegensatz will Azalea die halt gar nicht sehen. Und ansonsten arbeitet er halt ganz normal auch über die Fallmechanik. So, du hast hier aber halt die Möglichkeit auch, zum Beispiel möchtest du gerne auch so ein Revenant's Rebel in Rot, vielleicht auch noch ein Seek Horizon in Rot, eben auch eine schöne Go-Again-Attack vorneweg haben. Natürlich auch am besten Rot halt, um eine Go-Again-Attack zu spielen und dann einen roten Pfeil zum Beispiel aus deiner Hand schon mal nachzuladen. Und dann kannst du den eben aufdecken und mit deinem Bogen noch einen Aim-Counter eben noch drauf machen. Gibt zusätzlichen Schaden meistens und so weiter. So, das heißt, der kann erstmal sehr aggressiv sein. Dazu kommt aber eben noch die Geschichte mit den Traps. Und Traps, finde ich, sind eine ganz wichtige Geschichte auch bei
It's a
Riptide.
trap.
Ja, weil Schaden mit Defense Reactions in Anführungsstrichen und Traps verhindern zu können, ist eben eine sehr große Möglichkeit, die Riptide gut eben machen kann und dabei auch noch Schaden machen kann.
Ist mega
Deswegen,
eklig. Das kenne ich aus eigener Erfahrung.
das ist so der Hauptunterschied, dass du auch relativ defensiv auch zwischendurch spielen kannst und du kannst dich halt gut auch gegen so Usuri sneak eine Attacke rein verteidigen, weil du halt diese Reactions hast oder du kannst auch gut damit auf Dagger und so antworten, tatsächlich, weil du oder auf Benji-Attacks, die reingesneakt werden wollen, wenn du die im Arsenal eben liegen hast. Ne? Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied eben zu Azalea, dass der Alter auch defensiv seine Stärken hat. Ja, ich tue mir aber schwierig, was ist dann da der Gameplan? Der kann aggressiv go wide und mit Fallen halt defensiv spielen. Ne?
Ja.
So. Und was sind die besten Karten für den?
Ist eine Mischung aus vielen. Also ein paar, die du schon gesagt hast. Rote Death Cup. Also einmal muss man gucken, ganz klar, warum spiele ich Riptide und nicht Azalea? Zum Beispiel
So, das
natürlich
ist doch mal ein
genanntes,
guter Hinweis. Mach mal.
zum Beispiel natürlich auch von Rot Ravenous Rebel und roten Seek Horizon geredet hast. Zwei Karten, die sehr gut sind in Riptide. Wenn ich davon aber viele habe, möchte ich eigentlich viel lieber Azalea spielen, weil ich finde die in Azalea noch besser.
Ach, wegen dem Reveal.
Genau, und Seek Horizon, du legst dir ja deinen besten Pfeil oben drauf, den du auf Hand
Ja,
hast.
stimmt. Geht bei beiden gut. Habe ich
Ja,
gepennt. Ja.
nee, ist ja gut, geht bei beiden gut, aber ich finde die in Azalea noch stärker. Das heißt, wann möchte ich Riptide spielen anstatt Azalea? Weil Riptide hat ein großes Problem, er kann nicht dominaten. Deswegen hat er gegen Helden, die sehr viele Drei-Blocks haben, also andere Ranger oder Assassins, das Problem, dass er fatigued werden kann. Denn Riptide hat wirklich von allen Helden die größte Chance, fatigued zu werden. Deswegen muss ich, wobei Azalea deutlich schwieriger ist zu fatigen, da du mit den Dominated Heroes gut Damage durchpushen kannst. Das heißt, was möchte ich haben, dass ich über Riptide spiele? Zum einen rote Death Touches. Zum anderen rote Virulent Touches. Dann Traps. Weil Traps sind zum Beispiel sind extrem gut in Riptide und extrem schlecht in Azalea. Ich möchte eigentlich so gut wie nie Traps in Azalea spielen. Nur zu ganz wenigen Fällen. Da mal kurz einmal die beiden starken Kampfs zu nennen. Bloodwar Trap und Quality Trap
Ja.
sind die beiden wirklich sehr starken, relevanten Traps.
Genau, die habe ich auch schon des Öfteren abgekriegt.
Die beiden sind auf jeden Fall sehr gut. Dann Generic Pump-Effekte, wenn ich sowas wie Come to Fight und Scout the Periphery, wenn ich davon mehr habe, nämlich der große Unterschied ist Come to Fight und Scout the Periphery und auch Premeditate, wenn man Glück hat, sagen einfach nur Attack Action
Ja.
oder Scout und Premeditate Attack Action aus dem Arsenal. Das heißt, die buffen auch deine Death Touches und Violent Touches. Violent Touches. Während die anderen Ranger-Buffs nur Arrows machen.
Ja, stimmt.
Da eben nochmal drauf achten. Aber genau, ich würde da sagen, Top-Karten für Riptide sind rote Death Touches und gute Traps, von denen ich gerade schon ein paar genannt habe.
Bei den Traps finde ich aber auch nicht verkehrt. Also diese eine, ich weiß jetzt nicht, wie die aus dem Kopf heißen, die Tarpit Trap zum Beispiel, die hast du jetzt gerade nicht genannt. Also bei der finde
Ja,
ich, ich
weil
finde
die finde ich
die
auch
sehr
nicht
gut.
gut.
Bitte?
Ich finde die nicht gut.
Ich finde die sehr gut gegen Arachni zum Beispiel.
Ja, gegen Arachne ist sie gut. Aber ich finde,
Und weil sie halt per se triggert. Weil.
das ist richtig. Sie triggern immer. Deswegen, genau, Tappet ist auf jeden Fall etwas, was leicht zu triggern ist. Genau, das stimmt. Es macht auf jeden Fall immer den Schaden und blockt für drei, was natürlich
Also
auch gut
für
ist.
mich macht die hat nicht ihren besten, hat nicht den besten Effekt. Die ist halt gegen manche Decks besser. Gegen Arachni ist
Ja.
sie halt sehr gut, finde ich eben. Weil sie halt den
Ja.
One-Hit eben verhindert, der dann mit der zweiten Stealth-Attack dann meistens kommt. Kannst du halt einfach sagen, okay, ich take den Schaden, ne? Oder noch ärgerlicher für den Gegner wäre, wenn er sich für die zweite Attack noch eine schöne, so ein Spike with Bloodrot oder so verwahrt hat, dann kann er sich dann erstmal klemmen. Weil der wird ja auch nicht mit drauf gehen. Ist ja ein doppelter On-Hit-Effekt, der dann weg ist einfach. Aber da hast du gerade nochmal sehr gute Punkte genannt, auf jeden
Und
Fall.
generell sollte man vor Fallen auch immer eine Triggerwarnung aussprechen.
Aber der Punkt, den der Freddy gerade gesagt hatte, war auf jeden Fall nochmal sehr wichtig, eben, dass die Karten, die
Auf jeden
Standard
Fall.
Front Pumps eben für Azalea wichtiger und besser sind als für eben Riptide. Und eben die Traps, ganz klar, da nochmal, warum willst du die an Azalea nicht haben? Weil sie eben kein Arrow sind und kein Front Pump. Und keine Karte, die dich eben auf dein Deck gucken lässt. Wie es eben die beiden roten Attacks, die Freddy und ich jetzt genannt hatten, eben machen. Die verklumpen dir eben dein Deck, was du gar nicht haben willst. Ja. Ja, okay.
Ja, dann haben wir
Aber
die Ranger mal
das
abgehakt, würde ich
Fatigende
sagen. So
da auch
viel
noch.
zum Thema mal eben.
Ja, wenn, dann muss
Nein,
man
ist
es
ja
auch
auch okay.
richtig
Ja,
machen, ne?
sehe ich auch so. Gut, haben wir noch was zu den Rangers? Irgendwelche Draft-Tipps zu den beiden Rangern?
Ja, wir können gleich nochmal allgemein über das Picken und so nochmal
Alles
kurz ein bisschen
klar.
philosophieren. Wir gehen jetzt nochmal die Helden
Ja,
durch.
gehen wir nochmal weiter. Sollen wir die Ninjas weitermachen?
Ja, können wir machen.
Dann Benji macht doch mal, ne, Benny macht doch mal Benji.
Ja, also Benji für mich eierlegende Wollmilchsau. Also relativ anspruchslos grundsätzlich, aber du kannst ihn natürlich gut spielen, wenn du eben. Also der Plan ist halt. Du kannst eine Kombination von großen Attacks spielen mit kleinen. Und der Trick ist eben seine Ability, dass eben Karten mit zwei oder weniger Attack eben nicht aus der Hand geblockt werden können. Nur mit Equipment oder mit Prevent-Effekten oder mit einer Trap aus dem Arsenal zum Beispiel. So in dem Format. So, und dazu kommt dann die nächste Ability von Benji, eben wenn du eben gehittet hast, machst du deiner nächsten Attack oder Karte, also auch die Kudashis, egal was du als nächstes eben rüberschickst, wird dieser Angriff einmalig um +1 gebufft. Ist halt so ein einfacher IRA-Effekt sozusagen. So, und das willst du halt abusen, indem du was Kleines vorneweg reinschiebst, was hittet, ja, so anpiekt, den Schaden kann er häufig nicht verhindern. Und dadurch hast du dir neue Breakpoints bei deinen Folge-Attacks, wenn du zum Beispiel Cut-to-Size dahinter legst, kommt es halt nicht für 6, sondern für 7, das rote und so weiter. Das kannst du halt wunderbar machen und kannst halt super, super traden, runtertraden damit. Plus die Unterstützung durch die Kudashis immer anzupieken. Ja, also das ist so meiner. Schwierig sind natürlich tatsächlich die 17 Leben, die machen schon wirklich viel aus. Du kannst ja gut halt auch hinten raus. Ich sag mal so, bei 6 Leben oder so bist du auf jeden Fall in Gefahr, dass er dich halt in einem Turn halt killt mit solchen Attacks. Das kann dir halt auch passieren. Den Gegner einfach runterarbeiten und hinten raus dann mit Mini-Attacks killen, ohne dass er sich dagegen wehren kann. So, das wäre der Gameplan.
Okay.
Behaupte ich. Ready?
Nee, ich habe nichts dagegen zu sagen. Ich würde noch eine Sache noch mal kurz nachlegen, nämlich, dass man nicht in die Falle laufen sollte. Man liest sich Benji durch und denkt, alles klar, ich spiele jetzt einfach nur Attack, die für zwei kommen. Das Problem ist, wenn du pro Karte nur 2 Schaden machst, sagt der Gegner, ist mir scheißegal, dass ich nicht blocken kann, weil ich möchte eh nicht blocken, weil du machst viel zu wenig Schaden. Juckt mich alles nicht. Deswegen, man muss eine gute Kombination aus Attacks haben, die für 2 kommen. Und am besten die haben, die auch relevante On-Hits haben. Dann gehe ich nämlich direkt über zu meinen 2 Top-Commons. Das ist nämlich gelbes Deadly Duo und gelbe Twin Twister. Da die beide sagen, wenn sie hitten, der nächsten Attack Twin Twister irgendeine Attack plus 1 geben und Deadly Duo eine Attack mit Base 2 oder weniger plus 2 gibt, man möchte wirklich auch rote Attacks haben. Man möchte gelbe Attacks haben, um einmal pro Zug Benji zu triggern, aber sobald man den Benji einmal getriggert hat, möchte man nicht weiter mit 2 Attacks angreifen.
Genau,
Deswegen
weil
ein
du dann
guter Zug.
Undervalue-Turns quasi machst, ne?
Genau. Deswegen ein guter Zug würde zum Beispiel aussehen, ich pitch blau, spiele meine gelben Twin Twister, sage On-Hit kriegt nächste Attack plus 1. Die hitten natürlich, weil der Gegner nicht blocken kann. Und dann kann ich ruhig auch eine Attack für 2 spielen. Sag mal zum Beispiel einen Cutdown to Size, was dann für 8 kommt.
In dem Fall ist das nämlich noch mal einmal mehr gebufft durch den Twin Twister,
Genau,
jo.
ja. Am liebsten hast du natürlich nochmal eine Attack mit einem sehr relevanten On-Hit, zum Beispiel ein rotes Humble oder so. Zum Beispiel rote Humbles finde ich extrem gut in Benji.
Das
Also
ist eine
nicht nur.
Drei-Karten-Hand für 10 Schaden, ne?
Ja. Genau,
Das
das
ist auf jeden Fall für
genau.
dieses Format gut.
Ja, und 2 davon unpreventable. Und wenn du sowas wie zum Beispiel ein Humble spielst, sogar noch mit On-Hit.
Ja, genau. Also was man gerne da, sage ich mal, hat, sind Humble, Cut Down to Size oder Destructive Deliberation als Beispiel. Für diese dicken Bretter aus dem Generic Pool. Das ist sowas, was man, wo man sich so ein bisschen dann mit der Usuri in dem Draft Pool kloppt. Ne? Eine Karte will ich aber noch benennen, die ich richtig gut auch stark finde, auch aus dem Kamm-Bereich, Freddy. Der One-Two-Punch, der gelbe.
Ja.
Weil
Ja.
der hat halt die Head-Jab-Bedingung, also der One-Two-Punch in Gelb, Attack für 2, ja, ist ein Nuller-Kost, Block für 3. So, und der hat Combo, wenn du Head-Jab vorher in dem Combo-Chain hattest, macht der nochmal On-Hit plus 2 Schaden. Das heißt, du kannst mit dem hinten raus, habe ich mehrere Spiele auch tatsächlich damit beendet, ein Head-Jab vorher gehabt. Am besten tatsächlich dann in dem Fall auch einen gelben, einen kleinen Headjab, der schon mal 2 Schaden piekt. Ein bisschen mit Headjab und One-Two-Punch kannst du den Gegner schon auf 6 Leben killen. Mit diesen 2 gelben Karten. So, einfach mega gut. Also fand ich jedenfalls. Und Block für 3 ist auch nicht schlecht,
Jo.
weil ja, Katsu. Katsu ist da eher anders. Also der will eigentlich primär, der will halt. Primär rot-blau. Ne? Also blau, also einen kleinen Pool an Blaukarten, eben Nuller blaue Kostkarten für die Kodachis und dann möglichst viele geile Kombokarten. Ganz einfach. Ne? Unterstützende Karten wie Be Like Water aus diesem Set. Ne? Und aber halt die dicken Kombokarten, Surging Strikes. Also da muss man halt die Karten einfach nennen. Du willst halt die Katsu-Kombos spielen, primär die roten Karten. Und den Gegner mit einem Aggro, mit Aggro-Turns runter raisen und mit Katsu-Ability ein, zwei Kombos halt durchbringen. So, das wäre meine Theorie dazu.
Ja, stimme ich zu. Möchte aber auch noch einen kleinen Abschwenker machen, dass Katsu nicht aggressiv verspielt werden muss.
Okay.
Was von vielen angeredet wird, wo ich glaube, es ist nicht so ein großes Thema, wie Leute es machen, ist der Fatigue in dem Draft. Und Fatigue ist möglich, es ist aber schwer und es ist nicht, wir reden hier nicht von Arcane Rising Fatigue, wo man einfach irgendwas in sein Deck schmeißt und einfach alles blockt und fertig. Man muss schon vernünftiges Deck haben, vernünftige Tools zu haben, um fatigen zu können. Aber wenn ich zum Beispiel früh rote Pieces auf mein rote Brush auf kriege, dann ist tatsächlich ein Held, wo ich da hingucke, ist Katsu. Da Kodachi sind die beste Waffe in dem Limited Set. Und Katsu hat 3 Leben mehr als Benji, was ein sehr großer Unterschied ist, wenn man die defensive Route geht. Nur aufgepasst, viele Ninja-Karten blocken zwei. Wenn man zu viele davon hat, sollte man nicht diese defensive Route gehen. Man kann aber auch einen sehr guten Mix draus spielen, wenn man zum Beispiel nicht den besten Katzenpool kriegt. Man hat zum Beispiel nur zwei Surging Strikes und vielleicht auch nur zwei Gust Waves. Vollkommen okay, dann spiele ich eher defensiv und warte auf meine 1, 2, 3 guten Kombo-Züge und versuche vor und nach meinem fetten Kombo-Zug den Gegner einfach mit Kodachis Stück für Stück weiter runterzuhauen.
Ja, und
Auch.
dadurch nötigst du ihn dann ja, wenn dann diese ein, zwei guten Combo-Turns eben kommen, wo dieser potenzielle Schaden, wenn es die roten sind, von 10 alleine durch die zwei Karten da liegen, dann ist er halt in Bedrängnis, dann muss man einfach mal so sagen. Ja, stimmt, da erinnere ich mich gerade nämlich an das Skirmish Sealed mit Top Card Draft in Aachen, ne? Da ist es ja im
Genau.
Prinzip genau das versucht. Auch die erste Viertelfinalrunde hast auch gewonnen mit dem Plan, ne?
Ja.
Ja. Ja, und eben entscheidender Punkt hier mit Benji ist halt meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, wie du auch sagtest, da sind die drei Leben Unterschied. Die sind dazu deutlich. Jo, das waren die
Jo,
Ninjas, ne?
genau, dann haben wir natürlich noch die sweeten, sweeten Assassinen. Sollen wir einfach mal mit Arachni starten?
Also,
Gerne.
Arachni ist für mich der einfachere von den beiden, der straightforward geht. Du suchst für dein Deck rote Staff Attacks, insbesondere den Infect, wegen dem Bloodrot Pox Token, welches für ihn mit der stärkste ist. Aber also der Infect und der Sedate oder wie hieß der dritte, der den Frility Token macht, habe ich jetzt
Wither.
vergessen. Wither, das sind so die, also Wither, Infect und Sedate sind so die stärksten für Arachne, die eben diese drei Tokens machen, in Kombination mit geilen Attack Reactions. Bei den einfachen sind wir da eben bei den Razor's Edges, aber eben wenn du noch ein paar Spikes eben bekommst, hast du schon ein mega gutes Deck und du willst halt sehr rot sein. Sag ich mal einfach, du brauchst wenig Blau und wenn du das nicht zusammenkriegst, kannst du ihn aber auch ein bisschen Turtle-mäßiger spielen, weil du auch Dagger eben hast und immer solide mit drei blocken kannst. Dann kannst du also auch hier meiner Meinung nach auch so einen defensiven Plan verfolgen, wenn du merkst, du kriegst die aggressiven Karten nicht zusammen. Also den kann man meiner Meinung nach in beiden Varianten auch spielen, aber ich glaube, der ist per se so für aggressiv nach vorne der deutlichste Kandidat von allen sechs Heroes. Da habe
Ja.
ich mich mal aus dem Fenster gelehnt.
Würde ich aber auch zustimmen. Du hast schon genannt, Best Common und so weiter. Da würde ich nur vielleicht einmal noch Prowl hervorheben.
Wegen Value.
Besonders Prowl in allen Farben. Besonders wenn du die roten Infect hast.
Ja.
Sind die Prowls nochmal besonders. Prowl ist eine Stealth-Attack, die sagt, die nächste Stealth-Attack kriegt plus 1. Und damit kannst du dann deinen Infekt schön auf 4 machen.
Genau,
Doof,
kannst du
doof für den
Breakpoint
Gegner.
knacken.
Genau,
Ja,
gehst auf den
genau.
Breakpoint.
Richtig gut.
Es sei denn, irgendwer spielt Riptide,
So, ja.
ne, Benny?
Wir haben eine Videoaufnahme gemacht, Freddy, mit den Starterdecks, Outsider-Starterdecks. Dann haben wir einfach mal wild drauf losgespielt. Ich habe mit Riptide gegen André mit Aragni gespielt. Und dann haben wir doch festgestellt, dass das gefühlt ein ziemliches Counter-Matchup war. Zumindest was diese Pre-Constructed-Decks angeht, weil Riptide so voll ist mit Fallen in dem Fall. Und du wirklich alles von Aragni dann weggeblockt kriegst mit den Fallen ständig, oder ich habe einfach sehr gut gezogen und er wirklich so ziemlich jeden Trigger dann auch noch auslöst. Aber hat er auf jeden Fall, wir haben zwei Runden gemacht und beide Mal hat er ganz schön das Brett, Fressbrett poliert bekommen, also muss
Ja,
man schon so sagen.
aber trotzdem witzig, also muss man
Ja.
auch.
Aber gut, ja, dann Usuri, ne? Usuri ist für mich noch die schwierigste Kandidatin, da habe ich noch die meiste Scheu vor irgendwie. Weil ich tatsächlich immer lieber Arachni spielen möchte als Suri, ich persönlich. Gegen die spielen fand ich auch nicht so angenehm, muss ich auch wieder sagen. Ja, aber du hast keinen hohen Anspruch an die blauen und gelben, also an die Stealth-Attacks. Du kannst aber gut mit blauen und gelben arbeiten. Willst halt schöne große Attacks mit On-Hit halt über deine Ability rein sneaken. Und willst eigentlich diese Heldenfähigkeit von dir abusen, sodass du auch den Gegner dazu nötigst, regelmäßig zu overblocken. Also wenn du das schaffst, gewinnst du mit Sicherheit das Spiel, weil du die Gegner eigentlich
Yep.
meiner Meinung nach mit diesem Helden mit am besten in Fatigue drücken kannst. Hoffe ich.
Weiß ich nicht,
Zumindest.
ob ich da direkt zustimmen würde.
Okay, weil das war zumindest das, was ich als Kontrahent, darunter habe ich immer am meisten gelitten, dass ich nachher in Fatigue reingelaufen bin.
Ja, die Sache ist die, du läufst da in den Fatigue rein, weil das Spiel quasi schon verloren ist, du Suri aber nicht finishen kann.
Okay, erklär mal.
Wenn du anfängst, Stealth-Attacks mit zwei Karten zu blocken, hast du meistens das Spiel schon verloren oder machst einen Fehler. Es lohnt sich nicht, ich sage jetzt nicht, wenn du auf drei Lebenspunkte bist oder hast eine gute Zwei-Karten-Hand und Usuri kommt mit der Stealth-Attack und du kannst ganz locker sechs blocken, dann mach das, natürlich. Aber eigentlich möchtest du vor Usuris Stealth-Attack maximal mit einer Karte blocken. Weil wenn du doppelt blockst, besonders für 6, legst du Usuri einfach die, wenn sie eine fette Attack hat, legst du die einfach ins Arsenal und kann dann ein oder zwei Züge später mit Doppelblau Pitch einfach mit Dagger, fette Attack, die du dann auch nicht gut blocken kannst, weil die Dagger splittet haben. Die Sache ist, wenn du einmal so low bist gegen Usuri und Usuri auf einmal der Hand hat, dann fatigt sie sich dich quasi, weil du dann die ganze Zeit immer am Overblocken bist und damit geht dein Deck leer. Aber das würde ich nicht als Fatigue-Kill bezeichnen, auch wenn im Endeffekt du durch Fatigue gestorben bist. Es ist einfach nur, weil du so wie kein Damage pushen kann. Aber das Spiel ging schon vorher verloren, weil du
Ja,
auf 1 oder
man
2
kommt halt.
gegangen bist.
Ja, man kommt da also nicht mehr, also sozusagen, man kommt da nicht mehr raus aus diesem Lock, dass man jedes Mal ihre Attack doppelblocken muss. Dann wird man immer weiter runtergepiekt von den Daggern dann noch im Late Game. Ja, wo du dann nachher immer mehr Karten dann auch noch reinschmeißen musst, um nicht zu sterben einfach. Und dann
Ja.
kriegst und raus kommst du dann nicht mehr. Ja, okay.
Ja. Ich würde sagen, da haben wir schon ziemlich gut die
Relevante Karte
einzelnen.
aber noch, und
Genau,
zwar
stimmt, ja.
hat Freddy eigentlich schon mal vorhin genannt, Sneak Attack halt, ne? Ist so ziemlich die, also ist eine relevante Karte, Death Touch natürlich auch, aber Sneak
Sie
Attack ist
sind aber
primär die
beides keine
Karte.
Common.
Ja, ist rare, ne?
Sneak Attack und Death Touch sind natürlich die beiden besten Rares.
Ja.
Wenn wir beste Common reden, würde ich zum einen blaues Isolate
Mega.
nominieren. Ist einfach grundlegend solide und vermutlich Cutdown Precise in Rot.
Für den Fall, dass dein Gegner gar nicht blocken wollte, kriegst du auf jeden Fall eine Hand raus, Karte gezogen, ne?
Genau.
Ja. Wobei Humble ist eigentlich auch
Ist auch
immer
eine
ganz
Rare.
gut. Ist auch eine Rare.
Ja.
Ja, guckst du. Ja, okay. Dann, ja. Dann gäb's nur noch diesen Destructive Deliberation, ne?
Genau, aber den will ich nicht so hoch sehen.
Ja,
Da,
wobei der ganz
der,
angenehm ist mit dem Ponder-Token, ne?
ich wollte nämlich gerade sagen, weil der Ponder-Token nicht so gut ist oder so wie. Ja.
Weil die dann
Weil du viele
eventuell eine Karte
Karten, weil du
drin
viele
hat.
Karten im Deck hast, die du nicht unbedingt ins Arsenal legen möchtest.
Ja, okay. Ja.
Ja, verständlich.
Ja, das stimmt auch wieder. Nö, ist gut.
Ja, also dann würde ich sagen, haben wir die Heroes abgefrühstückt. Ich glaube, das hat jeder jetzt verstanden und das war ziemlich gut erklärt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen was gelernt.
Wo war bei Usu noch eine
ganz cool,
Mini-Combo
ja.
vielleicht, die vielleicht
Gerne.
nicht offensichtlich ist? Sneak Attack Blau mit den Sandalen. Wie heißen die Sandalen?
Ein Augenblick, die heißen Fleet for Sandals.
Genau, weil die können ja nur eine Attack mit Base Attack 1 Go Again geben, richtig?
Richtig.
So, und Sneak Attack Blau hat nur eins. So, und wenn du die spielst und denen dann im Reaction Step mit den Schuhen Go Again gibst, kriegen die nämlich durch ihre eigenen Text plus 4. Das heißt, die kommen für 5 und haben aber trotzdem das Go Again. Nur mal so kleine Tag an der Seite. Weil sonst gibt
Nice.
es meiner Meinung nach nur sehr, sehr wenige Karten, wo du diese Schuhe tatsächlich benutzen willst, oder? Also.
Ja, also wenn ich die Schuhe irgendwie, deswegen interessant, dass du Usuri sagst, finde die Kombo eher interessanter für Arachni.
Für
Da,
Arachni.
ja, weil kann ja sein, dass du ein blaues Sneak Attack kriegst, besonders wo du gerade noch nicht weißt, ob du auf Arachni oder Usuri bist. Und dann hast du, und dann kriegst du wahrscheinlich die Schuhe, weil die Schuhe werden meistens immer weitergepasst. Weil ich finde die Schuhe wirklich nur gut in Usuri. Und gut ist da schon. Also ich finde sie akzeptabel in Usuri.
Ja, sie
Da
sind ja
du,
eigentlich nur in Kombination mit dieser Karte gut.
nee, mit blauen Stealth-Attacks. Du spielst ein
Blauen.
blaues Stealth-Attacks, die haben alle eins. Und dann erwartet der Gegner, dass du da was Fettes drauflegst, block die. Und dann gibst du den Go Again und greifst dann einfach nochmal an.
Ah, das ist auch ein schöner
Und
Trick, ja.
deswegen würde ich diese Schuhe eigentlich nur finden, wenn ich in Usuri bin oder wenn ich in Arachni bin und noch so eine blaue Stealth Attack irgendwie bekommen hat, weil die kein anderer, Sneak Attack, weil die kein anderer haben wollte.
Ja, okay. Ja, gut.
Ja, klingt alles. Ja.
Dann noch mal kurz. Ich würde trotzdem, also ich würde schon, also einmal gerne. Man sagt ja immer, man spricht ja immer hier jetzt vom Draft jetzt selber noch mal. Dieses offen lassen, offen bleiben und so weiter. Jetzt ist halt was ich mich halt frage, wie viel. Wenn du jetzt sagst, du ziehst erstmal die ersten 3, 4 Picks, versuchst du nur Generics rauszuziehen oder Equipments, Seekers, Equipments und Generics oder so.
Bin ich kein Fan von.
Okay, dann meinst du mit offen bleiben, du nimmst für dich gefühlt die stärkste Karte aus dem Booster,
Ja.
sagst aber nicht, ich bin deswegen jetzt an diesen Hero gebunden.
Genau.
Sondern sagst, ich habe erstmal die ersten
Valide
Picks.
Taktik, ja.
Ja. Ja,
Ich wollte nämlich also, gute Generics picken, ist genauso richtig. Ich bin kein Fan von offen bleiben heißt, dass ich frühes Generics Equipment pick. Weil der Vorteil, der Nachteil ist, wenn man lange offen bleibt oder noch spät switcht, kommst du vielleicht gerade so eben auf deine 30 Playables. Deswegen, da hast du dann nicht Platz, immer unbedingt, für jedes Equipment, was du pickst, hast du eine Playable-Karte weniger.
Ja, okay.
Nochmal klar zu sagen, Equipment ist gut, Equipment ist wichtig, man sollte Equipment haben. Aber, besonders jetzt bei Generic Equipment, das Generic Equipment ist nicht sonderlich gut, bin ich der Meinung. Seekers ist gut, wenn du entweder in Ranger bist, besonders in Azalea bist, oder du hast mehrere davon, oder du hast Peace of Mind. Sonst ist Seekers Equipment nicht gut. Du musst mindestens eine dieser drei Bedingungen erfüllen, am besten mehrere dieser Bedingungen. Dann Fleetfoot Sandals, haben wir schon gesagt, sind generell nicht gut. Fisticuffs sind okay. Ich bin auch, aber richtig gut würde ich sie auch nicht bezeichnen. Tunic ist zum größten Teil auch nur gut in den Rangers. In den Rangers ist er dafür aber extrem gut. Und Silken Key ist bei jedem gut. Also klar, besonders in Benji, aber wenn ich jetzt ein eher Durchschnittspack öffne, ohne irgendwas Gutes drin und da ist eine Silken Key drin, da bin ich auf jeden Fall nicht traurig drüber, einen Silken Key zu first picken.
Okay. Also dann haben wir im Prinzip einmal den kompletten Generic Equipment Slot gehabt, ne? Dann gut, offen bleiben, weil man muss dazu, ich habe den Freddy bei einem Draft, also grundsätzlich habe ich fast alle Drafts mitgekriegt, glaube ich, ne? So ein, zweimal hast du
Ja.
noch gedraftet, ohne dass ich dabei war, aber wir
Ja,
hatten
der
einmal
Benny
die
ist nämlich ein
Situation,
Stalker.
ja, genau. Genau, Freddy und ich, wir sind eigentlich auch ein Paar. Nee, und zwar hatte ich auch die Gelegenheit, eben in Aachen mit einem Döner in der Hand draußen am Shop zu stehen und Freddy hatte einen Fensterplatz für den Top-Cut-Draft. Und Freddy hat dann sich zum Fenster gerät und ich konnte mir jeden Pick anzeigen sehen.
Also durch das Fenster den Freddy beobachten, also die Stalker-These ist immer noch im Raum.
Okay. Ja, währenddessen kommen auch Leute vorbei und fragen sich, warum glotzt der Typ da so in dieses Fenster rein?
Kann man das so richtig bildlich vorstellen? Der Benny mit so einem Döner, so richtig fett Dönersoße im Bart, glotzt dann einfach durchs Fenster. Alle
Ja.
Leute, hä, was macht der denn da?
Ich wurde
Dieser
auch
Creep.
tatsächlich zweimal angesprochen.
Echt?
Ja,
Geil.
egal. Auf jeden Fall, ich bin ja nett und sag den Leuten, was da drin gerade
Dafür bist du
abgeht.
bekannt, ja.
So, und total. Ich bin auch gar nicht krummelig. Auf jeden Fall war Freddy so nett und hat sich eben dann zu mir gedreht, sodass ich dann die Picks verfolgen konnte. War ganz interessant zu sehen. Und da hat gerade genau am Anfang ist mir eben, habe ich so gesehen, okay, Freddy Instant. Erst First Pick war Spike vs. Bloodrot oder so, ne? Auf jeden Fall ein
Ja.
Spike.
Naja,
Im
Spike wird
ersten.
zwar.
So, und dann dachte ich schon so, okay, er pickt direkt eben nicht eine Generic oder so, sondern pickt direkt einfach die härteste oder eine der besten Karten, die du für Arachne zum Beispiel ziehen kannst. So, und dann war das schon ziemlich, es war für ihn auf jeden Fall anstrengender Spot in der Ecke, wo er saß. Im Nachhinein, ich würde behaupten, du hättest der beste Pick wäre, war dann nachher auch Ninja. Nur noch ein bisschen früher wäre es besser gewesen. Ich meine,
Ja.
wenn wir, ne? Weil wir haben, also ich habe so reingeguckt und habe dann ein, zweimal schon, hatte ich so das Gefühl, okay, ich sehe hier eigentlich, Ninja ist offen. So, da hat Freddy noch, glaube ich, ein paar Mal noch ein bisschen sowas Generisches noch gepickt. Wiederum passte das nachher ins Deck. Das waren, glaube ich, dann zum Beispiel die, wie heißen sie mal hier, die.
War schon von Peace of Mind.
Genau. So und dann relativ spät, wann war irgendwo Mitte, Ende, erste Pack, war dann klar, okay, du gehst dann auf Ninja, oder?
Ja,
So.
also ich war mir nach dem Ende ersten Pack noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich jetzt Ninja oder Assassin bin, aber ich habe schon eher dazu geneigt, Ninja zu spielen.
Genau, weil gefühlt kann ich sagen, am Ende des ersten Packs waren eine Handvoll Generics drin, die defensiv sind, also Peace of Mind, Brush Off. Also waren schon am ersten Pack, waren es schon jeweils eine mindestens oder zwei.
Ja.
Also drei von denen in Summe hattest du, glaube ich, schon im ersten Pack. Dann hatte er eben eine oder vielleicht zwei rote Stealth-Attacks und eben den Spike. Und dann auch ein bisschen was Ninja-mäßiges oder auch eine Hybridkarte, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, es war nur klar, dass es irgendwie auf Assassin oder Ninja laufen wird. Plus, er hat noch ein bisschen Defensiv-Package. So sah das eigentlich aus. Und das bei so vielen Karten, ne? Also, oder war das jetzt falsch?
Ne,
Das
war alles
passt,
richtig,
ne?
was du erzählt hast, ja.
So, danach wurde dann quasi in Pack 2 und 3 hat sich dann halt Ninja. Ein defensives Ninja-Deck erschlossen, was der Freddy vorhin schon mal angesprochen hat, was er dann mit Katsu halt gespielt hat.
Finde ich voll gut, diese Taktik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe zuerst auch immer nur so verfolgt, ja, ich nehme irgendwas, also Generics, und dann mal gucken, aber das klingt ja viel, viel fuchsiger und besser.
Ja, die
Ja,
Value-Karten
echt,
rauszunehmen,
ja,
ne?
auf jeden Fall.
Ja.
Macht
Ja, vor allem
total
die.
Sinn.
Und die Karten haben deine
Ja.
Mitspieler dann halt auch nicht.
Ja, eben. Das ist die
Und
Sache.
trotz alledem, ich glaube, im Halbfinale bist du dann gegen den Kollegen rausgeflogen, der auch gewonnen hat. Auch ein Hörer von uns, schöne Grüße an der Stelle. Ist richtig gegen den Arachni-Spieler, ne?
Ja.
Der hatte den stärksten Draftpool in Arachni, den ich bis jetzt gesehen habe.
Oh, okay. Was war da
Endlos
drin?
viele Infect und auch mehrere rote Spikes und solche Sachen.
War
Also.
schon echt,
Echt. Ja.
schon sehr solides Deck von ihm, ja.
Ja, ich glaube, es waren über 7 Infects.
Ja, moin.
Ja, also es war schon nicht schlecht. Und nicht alle natürlich rot, aber es war schon
Aber
ein
schon
hartes
viele waren
Deck.
davor noch rot, ja.
Ja, also ich meine, er hatte mindestens 3 oder 4 rote Infects.
Ja, moin. Kann man mal machen,
Also
ne?
der Kollege war gut bestückt. Da lief dann auch nichts mehr mit Fatigue. Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr, war es knapp das Spiel oder war es
Ja,
trotzdem noch? Okay.
nicht. Ich habe am Ende tatsächlich nur verloren durch die blaue Sneak Attack
Stimmt.
mit den Fleetfoot Sandals.
Stimmt, da war ich ja noch dabei, ja. Da fehlten, ich glaube, so ein bis zwei Karten anders in deiner Hand, hättest du es noch zumindest überlebt, ne? Irgendwie sowas.
Ja, aber die Kombo war halt dann in dem Moment so stark, sonst, wenn
Ja.
er mit nicht so ganz so stark zugekommen wäre, hätte ich vielleicht noch gewonnen. Auf jeden Fall eine sehr knappe Partie.
Stimmt, und da ist auch genau der Punkt eben. Blaues Sneak Attack in Arachni mit diesen Schläppchen. Stimmt, genau. Die Kombo, die wir vorhin genannt haben. So, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift und ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Achso, ja, das Picken, wie wir am Anfang starten und picken. Ja, okay, gut. Veljuk, ich habe auch schon das ein oder andere Mal zum Beispiel am Anfang gedacht, okay, ich nehme jetzt hier den Spike, weil der einfach irrsinnig gut ist. Und habe dann auch gesagt, okay, und wenn ich dann, also letztens habe ich Benji im Endeffekt gedraftet, hatte aber auch einen roten Spike von den Assassins vorher rausgepickt. Das war, meine ich, sogar auch Pick 1 oder Pick 2. So, wo ich mir eben noch nicht sicher war, wo ich lande, habe dann auch ein, zwei Hybridkarten erst noch gepickt. Dann habe ich aber gesehen, okay, so ab Pick 5 oder so, da kommt irgendwie nichts Assassin-mäßiges, aber hier kommt gut Ninja-Zeug. Gelbes, blaues Ninja-Zeug. Da habe ich da schon gesagt, alles klar. Also bei dem, was ich ja schon gepasst habe, habe ich mir gedacht, okay, gehen wir mal Richtung Ninja und dann war es nachher ein Benji. Und hatte aber auch am Anfang eben zum Beispiel eben den roten Spike und habe mich dabei auch gar nicht schlecht gefühlt, dass ich da jetzt die eine Karte weniger für mich habe, für mein Deck. Weil, ganz ehrlich, ich will auch nicht gegen einen Arachne spielen, der drei von den Dingern hat, ne? Also, wenn
Genau.
er nur einen Spike hat, fühle ich mich schon besser. So viel halt zu dieser Draft-Strategie. Und ich finde, also erstmal, wir hatten das Thema schon, wird nicht. Die Heroes, meiner Meinung nach, waren bis jetzt, hatten wir noch nicht den Fall, dass die Heroes überdraftet waren. Das heißt, also wenn man bei einem Achter-Seed drei Assassins hatte, dann waren es meistens wirklich zwei diagonal voneinander sitzende Arachnis und irgendwo noch eine Usuri dazwischen zum Beispiel. Und ähnlich hat sich das eigentlich bei allen anderen Heroes auch verhalten, dass nicht jetzt drei Benjis am Tisch saßen oder so. Das kommt eben durch die Verfügbarkeit der Karten von alleine schon im Prinzip, ne? Dass eben, wenn du drei Ninjas meinetwegen hast, dann hast, sagen wir vielleicht zwei Benji und einen Katsu, der landet nachher automatisch auf Katsu, weil der ja die Kombo-Karten rauspickt und die anderen nehmen sich dann halt, müssen sich dann halt noch den unteren, den gelb-blauen Kram teilen, Deadly Duos und dann noch ein paar rote kriegen sie ja auch noch ab von dem Katsu-Spieler. Also das geht irgendwie von alleine, habe ich ge Gefühl, so ein bisschen auf. Auch bei den Rangern so. Was der eine nicht so dringend braucht wie der andere, das bleibt für den anderen irgendwie übrig. Ich habe halt irgendwie schon
Ja.
das Gefühl, dass das, es sei denn du, also und den Fall hatten wir nicht, das spricht vielleicht für die Gruppen, in denen wir gespielt haben bis jetzt, dass jemand irgendwie so sturkopfmäßig das forcen will und einfach dran hängen bleibt. Weil. Aber ich finde auch dadurch, dass die Karten so hybrid und so weiter sind, hast du auch gar nicht mehr dieses so, ich force jetzt hier irgendwas. Also, ich finde dieser Gedanke, vielleicht gehst du hin und sagst, ich würde jetzt gerne Arachne spielen. Ich fühle mich mit dem am sichersten, der ist verhältnismäßig einfach. Aber ich finde, du kriegst es so ein bisschen, wirst du auch dann davon weggeleitet und es fühlt sich nicht so, die Entscheidung dann davon wegzugehen, ist, finde ich, nicht so brutal wie in anderen Sets. Wisst ihr, was ich meine?
Okay.
Ja,
Das fühlt sich
sehe
organischer
ich
an, das
so.
willst du damit
Ja,
sagen.
genau, der Spike
Ja.
fühlt sich nicht so schmerzhaft an, der Wechsel auf den anderen Hero.
Ja.
Ja. Ja, weil es ist halt immer noch die gleiche Klasse. Ne? Von daher,
Genau.
also das, und
Ja,
das macht vielleicht auch
verständlich.
so angenehm. Du sitzt da nicht völlig verzweifelt und denkst, oh mein Gott, ich kriege hier die Karten nicht mehr. Ja,
Ja.
hatte ich bis jetzt
Ja.
halt noch nicht einmal, ne?
Voll gut, ja.
Aber sonst muss ich auch sagen, ist schon angenehm auf jeden Fall. Macht Bock.
Ja.
Also würdet ihr das jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen?
Auf jeden Fall.
Outsiders draften definitiv. Sealed ist natürlich immer so eine Sache. Also Sealed Deck, Draft finde ich immer noch das schönere Limited-Format, ganz klar. Ich denke, Freddy siehst du auch so, oder?
Ja.
Bei André weiß ich, dass das nicht so ist. André hat lieber so
Ja, ich.
einen Haufen Packs für sich und kann selber
Ja, genau.
seine.
Das ist eher so meins.
Ja. Ich muss
André
aber
kann.
sagen, dass ich in diesem Set Sealed wirklich echt nicht schlecht finde. Also im Vergleich zu anderen Sets ist das auf jeden Fall
Monarch zum
deutlich
Beispiel.
besser. Ja, zum
Ne?
Beispiel.
Ja, weil du auch eher, also ich finde auch, man baut eher vernünftige Decks als zum Beispiel diese Fatigue-Haufen, solche Sachen, um das mal angesprochen zu haben.
Ja.
Fatigue Prism oder sowas bei Monarch oder was weiß ich.
Was
Bei
ist denn
Monarch,
euer? Ja, sorry.
da lief es ja meistens, meine ich, korrigiere mich, auf Prism oder Levia halt hinaus, ne?
Ja.
Genau, ja.
Ja. Ja. Das hast du ja auch im Sealed 4, finde ich eben nicht.
Ja, auf jeden Fall. Was ist denn euer Go-To-Hero? Also, wenn ihr euch jetzt einen aussuchen dürftet, wen ihr draftet, so ungefähr. Was wäre so euer Go-To-Hero, der euch am meisten Spaß macht?
Oh.
Spaß?
Entweder Usuri oder Azalea, also, ja, einer von den beiden.
Okay. Tatsächlich wäre es bei mir, also Spaß wäre es Riptide.
Ah,
Hm?
okay. Ja,
Ich
ich
finde.
glaube auch, also ich muss den auch mal spielen. Also ich finde, der sieht wahnsinnig, wahnsinnig cool aus zu spielen. Also du spielst halt irgendwie so ein Buff, so ein Buff-Ding, dann legst du was ins Arsenal, dann kannst du das aus dem Arsenal feuern. Und ich glaube, dieser Core-Gameplay-Loop macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, das wäre wieder was für dich, da hast du viel zu tun einfach. Bist
Ja,
schon
voll
einfach,
geil.
bist schon damit beschäftigt, Dinge zu machen. Und was auch geil ist, dass du zum Beispiel auch reloaden kannst im Gegner-Turn.
Ja, sowas ist voll geil. Also,
Ja.
Wenn du
ich
die
habe ja,
Trap, ne, spielst
ja, ich habe
aus
ja
der
auch
Hand.
gerne Drummer gespielt, weil da so viele Shenanigans sind, die man machen kann. Und das mit Riptide, das klingt sehr lecker, muss ich
Okay.
sagen.
Dann eine etwas kritischere Frage oder. Findest du, Freddy, oder einfach in die Runde, dass ein Hero von den sechs grundsätzlich irgendwie stärker ist?
Nein.
Hm.
Ja, das wäre sonst auch ein Zeichen für schlechtes Balancing.
Ja, ich war vielleicht am Anfang noch der Meinung, dass vielleicht Bendy zu stark ist, aber inzwischen bin ich nur der Meinung, dass vielleicht Riptide ein Tick zu schwach ist.
Ja, weil du
Okay.
Riptide eher fatigen kannst, ne?
Genau.
Also ich, ja, deswegen, wo wir gerade bei Spaß waren, war ich auch bei Riptide. Bei Riptide habe ich auch ganz schnell das, ich habe den einmal gedraftet, einen 3-1er Draft gemacht, hatte aber auch das Gefühl, dass ich mit dem völlig an meine Grenzen komme, manchmal. Also das war super spitz auf Knopf. Und ich habe zum Beispiel gegen Suri dann gedrawt, beziehungsweise hätte verloren wegen Fatigue. Keine Chance. Und ich habe schon die Kartenzahl erhöht in dem Deck für dieses Match, weil ich damit
Stimmt,
gerechnet
du hast ja
hatte.
irgendwie 34 gespielt, ne?
Ja, 34 oder 35 Karten oder so sogar, ja. Ja, Riptide. Ich war auch der Meinung, dass Benji eben durch dieses Schaden kann nicht verhindert werden. Plus eins auf seinen Attack auch stärker ist. Und auch so ein bisschen dieses eierlegende Wollmilchsau-Prinzip. Das ist aber tatsächlich entschärft, wie du es nämlich schon sagtest, der braucht auch die dicken Roten dabei. So, wenn der, das ist nämlich genau, wenn der nur das blau-gelbe Zeug zusammen hat, kommt der nicht klar. Dann ist er sogar sehr schwach. Und die drei Leben machen sehr viel aus, auch wenn andere 19 in dem Set haben. Also drei Leben
Ja.
Unterschied ist schon. Das, da ist das Balancing meiner Meinung nach. Das balanciert
Ja.
den eigentlich wieder. Dann, wenn
Ja,
der
sehr
19
gut.
hätte, wäre der zu stark, als Beispiel. Ganz klar.
Ja.
Ja, sonst, ich überlege gerade, kurz den Breakdown ansprechen, zumindest für den
Ja, das auf jeden
Boost-Einhalt.
Fall. Wir haben ja eine Box bzw. eine Case gerippt für euch da draußen auf YouTube, habt ihr bestimmt schon geschaut. Und da im ersten Video, als ihr Bennys schlanke Hände gesehen habt, da habe ich fleißig mitnotiert und Benjamin hat einen Booster Breakdown erstellt. Finde ich sehr, sehr cool.
Genau, also einfach die Slots nochmal genau überprüft, die halt in den Boostern geöffnet werden, um halt so ein bisschen herauszufinden, was wurde vor mir jetzt gepickt, wie safe bin ich, dass der Hero, den ich jetzt spielen möchte, offen ist und so weiter. Ne? Du musst
Ja.
halt dafür wissen, was in so Booster drin sein kann, insbesondere in dem Bereich Generics und Klassenkarten, Kammkarten. Daran siehst du es halt am besten, weil darunter ist ziemliches Chaos, sag ich mal. So, und dann haben wir per se für normale Booster Folgendes festgestellt. Wie gesagt, wir machen auch noch ein Sheet dazu, dass du eben in den ersten vier Slots eben drei bis vier Generic-Common-Karten haben kannst. Ist eben der vierte Slot eine Generic-Common-Karte, kommen danach nur noch fünf Klassen-Common-Karten, Assassin, Ranger, Ninja. Wenn eben der vierte Slot keine Generic war, sind es eben sechs Klassen-Common-Karten. Also Slot 1 bis 3 safe, Generic Common, Slot 4 Generic Common oder Klassen Common-Karte und dann 5 bis 9 sind eben Klassen Common-Karten, die in der Regel bei 1 bis 3 pro Klasse liegen. Das heißt, ich kann bis zu drei Assassin-Karten, Ranger- oder Ninja-Karten ziehen und dann ein oder zwei von den anderen und so weiter. Da soll gesagt sein, dass auch mal ein Booster fehlerhaft sein kann. Ja, das heißt, es könnte auch mal eine Karte rausrotieren, weil wenn das Booster fehlerhaft ist, da gibt es tatsächlich bei den Produktdaten, Angaben von LSS, so ein Doppelsternchen. In den Fußnoten steht dann, dass das nicht hundertprozentig garantiert ist.
Ein Fehler in der Matrix.
Sozusagen. So, Slot 10 ist einer der sogenannten Hybrid-Slots. Das ist ein Hybrid, Common oder Rare. Dann gibt es Slot 11, den habe ich mal Special Slot genannt, weil der im Prinzip jede Rare bis M sein kann. Und wenn es, also es ist fast ein Rare-Slot, aber es kann auch eine Common drin sein. Und wenn es eine Common-Karte ist, ist es immer eine Hybrid-Common. So. In Slot 12 ist der ganz normale Rare-Slot. Da ist dann immer eine Klassen- oder Generic-Rare drin. So, und der 13. Slot ist der Rainbow Foil-Slot, wo einfach jegliche Karte, die in dem Set als Rainbow Foil vorhanden sein kann. Da, kleiner Hinweis, da kann halt keine von den Reprint-Karten drin sein, weil die gibt es nicht in Rainbow Foil. Aber das hilft dir eigentlich bei der Booster-Zusammenstellung auch nicht wirklich. Und als 14. Slot ist halt der Equipment-Slot. Aber insbesondere, aber Freddy, korrigier mich, kannst du eigentlich nur über die Generics und die Common-Klassenkarten schon mal safe sagen, also relativ safe sagen, was vor dir gepickt wurde, weil Rares und
Ja.
so weiter, die vielleicht fehlen, helfen dir ja
Genau.
gerade nicht weiter. Das heißt, man blendet so ein bisschen den Rainbow Foil Slot und den Rare Slot und den Special Slot ein bisschen aus, weil die jetzt nicht ein Indikator dafür sind, welche Klasse vor dir gespielt wurde, weil die ja im Prinzip jede sein können. Bei den Hybrid Slot ist es ja im Prinzip auch so. Da kannst du aber zumindest so ein bisschen sehen, alles klar, es sind keine Hybrid-Karten in dem Pack. Da hält sich einer ein bisschen offen. Der hat sich vielleicht schon auf zwei Klassen eingeschossen, irgendwie sowas. Ist ja auch gut, good to know, ne?
Einmal relevant, ne?
Ja.
Hybrid-Karten sind immer Assassin-Karten. Nochmal, ne? Es gibt
Ja.
keine Ranger-Ninja-Hybrid-Karten, aber doch gut zu wissen. Und zum anderen noch einmal ganz kurz, klar, man kann keine perfekten Reads machen, je nachdem, weil noch X Ranger-Karten drin sind. Es ist viel relevanter zu gucken, was für starke Karten sind noch drin. Sehe ich
Ja.
Pick 3 oder 4 ein rotes Scout für Periphery, dann könnte relativ gut sein, dass keiner vor mir Azalea spielen möchte.
Ja, ich würde
Das
fast genau.
es stimmt aber nicht unbedingt. Es könnte ja auch sein, dass da zum Beispiel in dem Pack auch noch ein rotes, oder ist es immer rot, ein Lace with Bloodward drin
Oder
war.
ein Melting Point.
Ja, oder ein Melting Point.
Aber Freddy, du machst mir gerade Draft wieder schmackhaft, weil das ist nämlich das, was mir tierisch auf die Nerven ging in Uprising, dass ich immer zählen musste, wie viel waren denn da noch im Wizards, wie viel war das und das, wie viel war das und das. Und so gucke ich dann einfach, welche starken Karten sind noch da und das ist dann mein Read, was wahrscheinlich dann so und so ist.
Genau.
Finde ich
Das ist
dann
mit
viel
Sicherheit
einfacher und
erstmal.
das macht mir das ganze Spiel dann auch schmackhafter.
Das ist
Ja,
erstmal der
also.
erste einfache Check, definitiv.
Ja,
Ja.
klar. Und ich finde, das ist auch der deutlich wichtigere.
Ja, das ist schon richtig. Weil im Endeffekt geht es ja nachher darum, auch um nicht, du hast es ja richtig gesagt, welche Karten sind noch drin, sondern du willst ja auch ein starkes Deck bauen, ja. Und dementsprechend nimmst du halt die Power-Karten raus. Und wenn dann tatsächlich Scout the Periphery rot noch drin ist, dann ist vielleicht sogar fast, also allgemein Ranger, für Riptide ist sie natürlich auch gut. Für Azalea ist
Genau.
sie auf jeden Fall eigentlich ein Autopick, was aber natürlich eine andere, noch stärkere Karte eben nicht ausschließt, die ja im Rainbow Foil Slot drin sein konnte oder sonst wo. Das wiederum könnte man wieder gegenchecken. Sind die Rares noch drin?
Ja,
Gefühlt, ne?
ja gut, aber hilft dir auch nicht, weil besonders bei sowas wie Scout ist eine Generic. hätte ja auch einfach eine Ranger Card picken können. Oder
Ja.
die Rare oder die Rainbow Foil.
Ja. Ja, aber das
Also.
sind wichtige Indikatoren. Also, das ist aber so eine markante Karte oder ein Spike. Also, für mich ein rotes Infect im Pack oder einen roten Spike with Blood Roll heißt für mich, ich habe keinen Arachni vor mir sitzen.
Ja, das stimmt, ja.
Also, um mal die großen, die Alarmglocken. Roter Surging Strike für
Die
mich kein Katsu,
Sirenenkarten.
ne? Oder?
Was? Ich habe jetzt
Roter
irgendwie nicht.
Surging Strike heißt für mich meist auch kein Katsu.
Ja.
Ne, das sind so ein paar Indikatoren. Ne? Auch meiner Meinung nach auch ein sehr hoher Pick für Ninjas. Vielleicht sogar Be Like Water, rot.
Ja, sowas
Oder
habe ich gedacht, ja.
ja, sowas halt. Ne? Also eben die roten Power-Karten, die roten Power-Klassenkarten, sind die noch drin? Hilft dir halt damit zu identifizieren, wer vor dir sitzt, und das ist einfach super wichtig. Also schon, also weil du kriegst eben von vorne, von der Seite kriegst du eben zweimal die Booster gepasst und aus der anderen Richtung nur einmal. So. Und dementsprechend ist
Ja.
die Seite vor dir eben wichtiger. So, ich würde sagen, eigentlich haben wir schon einen guten Abriss jetzt gemacht, oder?
Würde ich auch
Finde
sagen,
ich
ja.
auch.
Wir haben jetzt auch, glaube ich, schon über eine Stunde auf dem Tacho.
Oh. Ja, ist halt ein
Und
geiles Thema.
ja,
Ja,
auf
das
jeden
auf jeden
Fall.
Fall.
Ja.
Dann will ich nur wenigstens gesagt haben, weil ich mir die Arbeit gemacht habe. Ich habe drei Draft-Decks, die ich mir zusammengebaut habe, im Nachhinein bei February eingetippert. Also was ich gepult habe und Equipment, also die komplette Deckliste sozusagen und auch was ich an Karten im Sideboard hatte, die ich dann so reingeschoben habe, um die Kartenanzahl zum Beispiel zu erhöhen. Die werden wir euch verlinken. Das
Ja,
ist
auf jeden
ein
Fall.
Arachne-Draft-Deck, ein Riptide und ein Benji-Deck. Arachne bin ich nur 2-2 gegangen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe in einem Spiel einfach vercheckt, dass ich 6 Leben habe und habe nicht geblockt. Und dann hat mein Gegner mir gesagt, ja, dann bist du tot. Und habe ich gesagt, ups, weil sonst wäre das ein 3-1er gewesen, weil ich ihn eigentlich gekillt hätte. Ich hätte auch noch Equipment gehabt, egal, war eine lächerliche Nummer.
Das ist echt stabil.
Ja, und das andere Spiel habe ich gegen Freddy halt verloren. Das war aber auch
Ja gut, gegen
relativ
Freddy darf
spannend.
man ja auch verlieren, muss ich
Ja, aber
sagen.
das war tatsächlich recht spannend und ich wurde dann wirklich vom Inertia-Token ein bisschen gefistet. So, ansonsten ein Riptide-Draft-Deck, ein 3-1er, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Usuri Draw hätte ich aber verloren durch Fatigue. Und dann noch ein 2-2er Benji, wobei ich da auch zu sagen muss, ja, erstes Spiel gegen Azalea verloren und Turn Zero halt direkt einen Kodashi verloren, sind halt schon schlechte Ausgangssituationen für das Spiel.
Eher ungut, sag ich mal, ne?
Ja, ein Elva Melting Point mit Arrow 11 irgendwie mit Dominate Melting Point. Ja, Kodashi
Ach
weg.
so, aber da stellst du dich ja jetzt aber an.
Ja, da macht man dann halt nicht mehr so viel in dem Spiel, aber das passiert. Aber ansonsten, bei dem Benji-Deck sind ein bisschen zu wenig Nuller-Blau-Pitches. Was man durch Nuller-Gelb-Pitches kompensieren konnte, das Riptide-Deck ist eigentlich ganz cool. Da ist vielleicht auch ein, zwei gelbe Arrows drin, die ich nicht haben möchte, aber sonst war das ganz gut. Aber da kann man mal reingucken, damit man auch nochmal so ein Bild hat, so. Und zu wenig
Wie so ein
Equipment bei
Deck
dem
halt aussehen
Riptide.
kann.
Ja.
Na gut.
Vom Gefühl her war tatsächlich das Arachne-Best Deck am angenehmsten. Und wie gesagt, war eigentlich 3-1.
Ja,
Ja.
schön.
Also genau, und dann gucken wir, dass wir diese Übersicht auch einmal zumindest erstellen. Die werden wir bei YouTube reinpacken oder bei Insta oder so, dass man sich diese Übersicht einmal angucken kann. Dann ja, könnt ihr euch die als Bild speichern, dann seht ihr das nochmal. Aber wenn man ein bisschen aufmerksam da reinguckt in die Booster, dann hat man nach einer kurzen Zeit auch drauf, was in den Boostern eigentlich drin ist. Mehr brauchen wir da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
Nee, denke ich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, war das unsere Folge 52. Benny, vielen Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast mit dem Booster Breakdown, das nochmal alles auszuklammern und aufzuschreiben. Und Freddy, dir auch vielen, vielen Dank, dass du auch so oft im letzten Jahr Zeit für uns hattest
Tatsächlich
und bei
4 oder 5 Mal,
uns
glaube ich, ne?
ja,
Ich
auf
weiß es
jeden
schon nicht
Fall.
mehr.
Du bist
Schon
immer ein. Ja, echt, echt. Du bist immer ein gern
Co-Host.
gesehener Gast. Vielen, vielen Dank nochmal.
Ja, auf
Dann
jeden Fall.
deswegen gerne
Aber wenn man
gerne.
solche kompetenten Kollegen hat, dann. Außerdem will er sich's mit mir nicht verscherzen, weil wir uns jetzt ja wieder ein Zimmer teilen.
Genau.
Ja. Ja,
Jo.
dann würde ich sagen, liebe HörerInnen, bleibt uns weiterhin treu. Lasst uns ein Like da. Schreibt uns an, sprecht uns an. Und ich würde sagen, dann haben wir es, oder?
Ja, dann haben wir's. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao.